Willkommen zu Julis Trading Talk. Hier geht es um alle relevanten Themen zum Trading. Lerne durch praktische Tipps und Interviews, wie du Schritt für Schritt zu einem erfolgreichen Trader wirst. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Julian und ich freue mich riesig, Martin Görsch heute als Gast mit an Bord begrüßen zu dürfen. Ja, hi Martin und schön, dass du dir die Zeit genommen hast für ein kleines Interview.
Ja, hi, hallo, freue ich mich auch. Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich würde vorschlagen, für die Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht auf den Schirm haben, magst du dich einmal vorstellen, ein bisschen was zu deiner Person erzählen?
Ja, klar, gerne. Also, wie der Julian schon gesagt hat, mein Name ist Martin Görsch. Ich bin professioneller Vollzeit-Trader. Das ist eigentlich auch so mein Hauptbetätigungsfeld, wirklich das Traden im kurzfristigen und mittelfristigen Bereich. Das mache ich einmal für mich privat, logischerweise, wie glaube ich die meisten Trader. Und zum anderen arbeite ich noch als Head of Trading für eine Schweizer Vermögensverwaltung und manage da also Kundengelder. Und parallel dazu habe ich noch ein zweites Unternehmen, Daytrading Coach, und damit engagiere ich mich eigentlich in der Aus- und Weiterbildung von Tradern. Also sowohl von Einsteigern als auch von fortgeschrittenen Händlern. Die versuche ich einfach auf ihrem Weg zur Professionalität ein bisschen weiterzubringen.
Okay, das ist hört sich schon mal ganz interessant an. Jetzt bist du ja erfolgreicher Trader und das auch schon seit mehreren Jahren. Gehen wir mal zurück zu deinen Anfängen. Wie bist du denn überhaupt zum Trading oder zu der Börse gekommen am Anfang?
Ja, das war bei mir eigentlich hauptsächlich durch meinen Vater, witzigerweise. Also mein Vater war selber ziemlich erfolgreicher Investor und der hat mich dahin gebracht. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben nie wirklich was anderes gemacht. Ich habe ganz früher mal einen handwerklichen Beruf gelernt. Ich bin also gelernter Kfz-Mechaniker. Habe dann einen Studiengang angeschlossen, habe Wirtschaft und Chinesisch studiert und habe aber schon während meines Studiums mit dem Traden angefangen, ganz klassisch mit Aktien, und habe halt festgestellt, dass ich nur erkennen muss, in welche Richtung ein bestimmter Wert geht, und damit kann ich dann Geld verdienen, ohne dass ich im Prinzip dafür das Haus verlassen muss. Und das fand ich alles ganz sexy. Und dadurch bin ich eigentlich daran gekommen und dann habe ich so den normalen Werdegang genommen, dann von Zertifikaten über Optionsscheine, und bin am Ende dann hauptsächlich bei Futures gelandet, so bei der Königsklasse vom Traden.
Okay, du hast jetzt gesagt, du hast während des Studiums schon angefangen zu traden. Kannst du das zeitlich ein bisschen einordnen? Also wann war das, 2000 oder vor der Dotcom-Blase? Wann war das zeitlich ungefähr?
Ja, das war sogar noch ein bisschen früher, aber die Dotcom-Geschichte war jetzt für mich nicht ganz so interessant, weil ich da schon weniger in Einzeltiteln unterwegs war, sondern mich viel mit Rohstoffen und so beschäftigt habe zu der Zeit. Das war eigentlich so mein Hauptbetätigungsfeld. Na, und dann habe ich viel asiatische Aktien gehandelt, also chinesische Aktien. Darüber habe ich dann auch meine Magisterarbeit geschrieben, über die Entwicklung der chinesischen Börsen. Und das war damals so mein Schwerpunkt. Der hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen verlagert. Ich habe dann irgendwann Larry Williams kennengelernt, war dann zeitlang auch in den USA und habe da Larry quasi als Mentor gehabt. Und der hat mich dann eben in diesen ganzen Bereich Futures Trading dann ein bisschen reingebracht.
Okay, so viel ich über Larry Williams weiß, ist das ein sehr systematischer Trader. Also der arbeitet sehr auf Statistiken basierend. Hast du dir viel von abgeschaut oder angeeignet, oder bist du mittlerweile mit einem ganz anderen Handelsstil unterwegs?
Nee, eigentlich gar nicht so. Also das, was ich mit ihm gemacht habe, das war überhaupt nicht statistisch verlagert. Das war mehr in die Richtung Indikatoren. Er hat ja auch viele Indikatoren entwickelt oder mitentwickelt. Und ich habe mich hauptsächlich mit ihm beschäftigt, mit den COT-Daten, also mit den Commitments of Traders. Und das ist das, was ich bei mir ins Trading voll integriert habe. Also die COT-Daten in Verbindung mit den Seasonals, also mit den Saisonalitäten. Das ist immer noch das, was nach wie vor am besten funktioniert für diese ganzen Rohstoff-Swing-Trades. Das habe ich beim Larry hauptsächlich gemacht.
Okay. Nochmal zurückzukommen zu der Frage, wie du zum Trading gekommen bist. Also du hast gesagt, durch deinen Vater, der Investor war. Was konnte der dir so an Tipps mitgeben, oder was hast du dadurch gelernt?
Im Prinzip habe ich dadurch überhaupt erst Börse kennengelernt und er hat mich da an die ganze Geschichte rangeführt, hat mir eben gezeigt, was er da macht. Er hat damals schon mit recht komplizierten Excel-Tabellen eigentlich gearbeitet, so als einer der ersten, die überhaupt in dem Bereich irgendwie was gemacht haben. Hat damals schon unheimlich viel Auswertungen gehabt, hat mit Statistik viel gearbeitet und darüber bin ich da eigentlich rangekommen in den ganzen Bereich.
Ja, okay, das ist spannend. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Aber das ist auf jeden Fall cool.
Ja, bin ich ihm auch sehr dankbar.
Ja, auf jeden Fall. Das schadet nicht, wenn man einen Vater hat, der sich damit schon gut auskennt. Ne?
Ja, definitiv.
Okay, dann gehen wir mal weiter. Während deiner Trading-Zeit hast du wahrscheinlich auch, wie alle anderen auch, das ein oder andere Hoch und Tief erlebt. Nimm uns doch mal mit in einen der schwierigsten Momente während deiner Trading-Karriere.
Oh, da gab's so viele.
Kannst du einen konkret beschreiben oder zwei auch gern?
Am schlimmsten war für mich beim Einstieg ins Vollzeit-Trading, wo ich dann auch in den kurzfristigen Bereich reingegangen bin, ins Intraday-Trading. Ich komme ursprünglich mehr aus dem Swing-Bereich, habe ja Aktien und dann später halt Rohstoffe als Swings gehandelt. Und als ich eingestiegen bin in den Intraday-Bereich, weil ich ein bisschen mehr Action haben wollte. Mir war das damals mit meinen jungen Jahren alles zu langweilig, immer so etwas länger in diesen Positionen drin zu bleiben. Ich wollte die Action haben, ich wollte wie die Jungs am Pit da wirklich ganz kurzfristig handeln. Als ich in diesen ganz kurzfristigen Handel eingestiegen bin, da habe ich die größten Schwierigkeiten gehabt, irgendwie Gewinne aus dem Markt zu ziehen. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass gerade im Kurzfristbereich der ganze mentale und psychische Bereich vom Traden eben sich voll niederschlägt. Da kann man sehr schnell Fehler machen. Und diese Fehler, die man dann macht, die ziehen einen wie eine Spirale nach unten. Und ich habe recht häufig Zeiten gehabt zu Anfang dieser Daytrading-Karriere, wo ich schlichtweg die Kontrolle verloren habe. Ja, wo ich viel zu viele Trades gemacht habe über den Tag, viel zu hohe Verluste angehäuft. Und da gab es eine ganze Menge Zeiten, wo ich, wenn ich ehrlich bin, kurz davor war, hinzuschmeißen. Und wenn ich nicht noch von meinen Anfangszeiten diesen großartigen Mentor gehabt hätte, bei dem ich wirklich gesehen habe, dass er auch im Kurzfristbereich Geld verdient, weil viele wissen es gar nicht, aber Larry Williams hat auch ganz viel im Kurzfristbereich gearbeitet, dann hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwann hingeschmissen. Ja, und das war für mich sehr, sehr schwer, eigentlich mit diesem Misserfolg umzugehen. Das war so das Schlimmste. Da ging es auch gar nicht so ums Geld, was man dann ja zwingenderweise auch verliert, sondern es war wirklich dieser Misserfolg. Das war ich gar nicht gewöhnt. Alles, was ich sonst immer so angepackt habe, egal ob das irgendwie in der Schule war oder in der Uni oder im Sportbereich, damals in meiner Ausbildung, im Studium, ich war relativ erfolgsverwöhnt. Auf einmal habe ich mich mit was konfrontiert gesehen, was ich über lange Zeit einfach nicht in den Griff gekriegt habe. Und das war so mein schwerster Moment. Ja, aber umso schöner ist es dann natürlich, wenn man irgendwann dieses Tal durchschreitet und das, was man sich vorgenommen hat, am Ende tatsächlich auch meistert.
Hm. Ja. Und du hast es ja eigentlich schon angesprochen, wie du da letztlich rausgekommen bist aus diesem Tief, dann eben durch deinen Mentor, ja?
Ja, nein, nicht wirklich. Rausgekommen bin ich im Prinzip dadurch, ich würde einfach mal sagen, dass ich mir, dass sich meine Zielsetzung verändert hat. Ja, die Zielsetzung hat sich bei mir geändert irgendwann von, ich muss unbedingt mit diesem Handelsansatz oder in diesem Timeframe Geld verdienen. Das hat sich verändert in die Richtung, ich möchte eine positive Entwicklung durchmachen. Und irgendwann habe ich diesen Twist gehabt, dass ich nicht mehr darauf aus war, dass der nächste Trade ein Gewinner wird, sondern dass ich nur noch darauf aus war, dass der nächste Trade ein guter Trade wird. Und auf einmal verschwimmen diese Grenzen so ein bisschen. Es war vorher die ganze Zeit so, ein guter Trade war ein Gewinner und ein schlechter Trade war ein Verlierer. Das war so eine ganz einfache Schwarz- und Weiß-Welt. Und irgendwann ändert sich das Ganze so ein bisschen und man fängt an zu verstehen, dass es durchaus gute Trades gibt, die einen Verlust produzieren und dass es durchaus auch sehr schlechte Trades gibt, die zufälligerweise auch eine Menge Geld verdienen können. Und ich habe irgendwann den Fokus verschoben, habe versucht, nur noch gute Trades zu machen, das heißt Trades, die sich am Regelwerk bedienen, die in guten Leveln aufgebaut worden sind, wo ich wirklich geduldig gewartet habe, bis ich ein vernünftiges Einstiegslevel hatte, bis Chance zu Risiko gepasst hat und sowas alles. Und da war es dann am Ende nicht mehr entscheidend, ob der Tag oder der Einzeltrade als Gewinn oder als Verlust rausgegangen ist, sondern ob ich mich an die Regeln gehalten habe, ob ich zurückblicken kann auf den Tag und sagen kann, hey, ich habe so gehandelt, wie ich es in dieser Situation immer wieder machen würde, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Und dann kamen die Gewinne auf einmal von ganz alleine. Ja, das war nichts, wo ich dann noch irgendwie pressen musste oder mich besonders darauf fokussieren.
Okay, und kannst du das Ganze in einem Zeitrahmen erfassen? Wie lange hat diese Entwicklung gedauert? Weil du hast jetzt ja schon quasi so eine Reise beschrieben von verschiedenen Perspektiven.
Das waren also locker anderthalb Jahre vom Anfang bis zum Ende, und man schlägt sich halt mit den verschiedensten Fehlerquellen rum, die man Stück für Stück und nach einfach abarbeiten muss. Das fängt damit an, Limite im Markt liegen zu lassen, obwohl der Markt mit viel Momentum aufs Level draufschlägt, und die nicht einfach rauszunehmen, weil man Angst kriegt. Dann geht es weiter damit, seine Stops auch vernünftig zu managen und nicht sofort, wenn man kann, Risiko aus dem Trade zu nehmen, den Stop Break Even zu ziehen und einfach wieder Break Even ausgestoppt zu werden. Auch mal Gewinne laufen zu lassen, ja, auch einfach mal die Eier zu haben, das, was man auf der Uhr hat, auch bereit zu sein, wieder abzugeben. Das ist halt so ein vielschichtiger Prozess, der im Laufe der Zeit irgendwann dazu führt, dass man unweigerlich profitabel wird, ja, wenn man tatsächlich versucht, sich weiterzuentwickeln. Und das, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe mir einfach eine Deadline gesetzt. Nicht monetär, sondern ich habe nach jedem Quartal im Prinzip alle 3 Monate zurückgeschaut und habe ausgewertet, in welchen Bereichen ich mich verbessert habe. Ja, das kann sein, dass das ein Bereich war, ich kann Verluste besser vertragen inzwischen oder verkraften, ich halte mich besser an die Regeln, ich kann den Markt besser lesen, ich finde besser die richtigen Level, whatever. Und ich habe mir damals vorgenommen, diese Reise Daytrading dann zu beenden, wenn ich merke, dass ich über eine gewisse Zeit keine Fortschritte mehr mache und trotzdem nicht profitabel werde. Ja. Und das ist zum Glück nicht eingetreten. Also ich habe mich dann so auf das fokussiert, was ich lernen wollte und was ich verbessern wollte, dass ich einen stetigen Fortschritt hatte. Ja, und irgendwann ist dieser stetige Fortschritt so weit gegangen, dass es vom negativen Bereich in den positiven Bereich gelaufen ist.
Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, gerade auch, dass man sich nicht monetär ausrichtet, was du gesagt hast. Also dass man seinen Erfolg nicht in erster Linie daran misst, okay, ich habe jetzt das Quartal positiv oder wie auch immer mit so und so viel Prozent abgeschlossen, und dann sagt so, ey, mir geht es erstmal wirklich nur um die Weiterbildung, und ich möchte eben der bestmögliche Trader werden, der ich persönlich eben sein kann, so in die Richtung, ne?
Also ich glaube, das ist sogar einer der Kernpunkte überhaupt. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, sich da von diesem Monetären zu lösen. Ich weiß, dass die Versuchung da natürlich immer groß ist, aber am Ende geht's nicht um die Performance, sondern es geht darum, im Spiel zu bleiben und auf lange Sicht einfach genug zu verdienen, um seine Rechnungen damit bezahlen zu können. Ja, das ist das, worum es eigentlich geht. Ja, es geht nicht um dieses schnelle Reichwerden oder wie auch immer. Und das unterscheidet, glaube ich, auch mein Trading-Stil und auch meinen Schulungsstil ein bisschen von vielen anderen Tradern, dass mein ganzes Trading nicht performance-orientiert ist, sondern viel mehr risikoorientiert. Ja, also ich lege den Schwerpunkt auf die Risikoseite und nicht auf die Performance-Seite. Ich könnte sicherlich meine Trading-Jahre prozentual noch besser abschließen oder netto auch mehr verdienen. Dafür muss ich auf der anderen Seite dann aber auch entsprechend mehr ins Risiko gehen. Und ich versuche halt mein Totalverlustrisiko gegen null zu fahren. Also ich möchte gerne mit einem Trading-Stil am Markt sein, bei dem ich mir im Prinzip nie darüber Gedanken machen muss, dass ich Gefahr laufe, mein Kapital zu verlieren.
Ich glaube, du hast auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich würde gerne auf so einen Aha-Moment jetzt hinaus. Hattest du etwas, wo du sagst, so, oder sag ich mal, wo man dann auf einmal so das Gefühl hat, so, das war so das Puzzlestück, was mir gefehlt hat, um wirklich ein erfolgreicher Trader zu werden oder auch dauerhaft zu bleiben? Gab's da etwas in der Richtung?
Ja, das sind ganz, ganz viele Puzzlestücke, aber ich glaube, das mit Abstand größte Puzzlestück war für mich die Erkenntnis, dass ich ein Großteil, wenn nicht alle meines Jahresverlustes, meines ersten Trading-Jahres an den Tagen verloren habe, an denen ich mich nicht an die Regeln gehalten habe. Ja, ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass man sich sowas wie ein Verlustlimit setzt, ja, dass man zu bestimmten Zeiten eben schaut, wie viel bin ich hier über den Tag vorne oder hinten. Und wenn ich meine Grenze erreicht habe, dann ist der Tag beendet. Ich setze mir keine Gewinnziele nach oben, aber ich setze mir durchaus Verlustgrenzen nach unten. Und wenn wir überlegen, so ein Jahr hat 250 Handelstage und ich habe bei mir nach dem ersten kompletten Trading-Jahr, wo ich nichts weiter gemacht habe, außer zu handeln, wenn wir die Fakten mal auf den Tisch legen, hat mich das Jahr etwas über 40.000 Euro gekostet. Das war das, was ich da verloren habe in meinem ersten Handelsjahr. Und ich habe festgestellt, als ich am Ende des Jahres mal ganz genau meine Performance ausgewertet habe, dass ich dieses ganze Geld an 12 Tagen verloren habe. Ja, das waren 12. Das heißt nicht, dass ich nur 12 Verlierertage hatte, aber das waren die 12 größten Verlierertage, die wirklich herausgestochen haben. Und es waren genau 12 Tage, an denen ich mich nicht an mein Risikomanagement gehalten habe und bei 1.000 Euro Verlust den Trading-Tag beendet habe, sondern es waren dann Tage, die haben 3.000, 4.000 Euro gekostet. Wow, okay. Der teuerste Tag hat 12.000 Dollar gekostet, allein im Öl. Okay. Ja, ich glaube, an dem Tag habe ich 40 oder 45 Trades im Öl gemacht und habe die 10er-Lots da hin und her geworfen. Und das ist einfach das, wovon ich vorhin schon gesprochen habe. Das ist dieser absolute Kontrollverlust, den man dann erleidet, wenn man es zulässt. Ja, und das war so der größte Aha-Moment für mich, dass ich festgestellt habe, wenn ich es einfach geschafft hätte, die kompletten 250 Handelstage mich an mein Risikomanagement zu halten und eben nicht diese 12 Ausreißertage gehabt zu haben, dann wäre ich im ersten Trading-Jahr schon Break-Even gewesen.
Okay, und hattest du vorher schon ein festes Regelwerk auch in deinem ersten Trading-Jahr und hast dich einfach nicht dran gehalten oder hast es einfach so gewesen wie bei vielen Trading-Anfängern, die haben einfach gar kein Regelwerk?
Nee, ich habe glücklicherweise dadurch, wie gesagt, dass ich durch meinen Vater auf eine lange Trading-Erfahrung schon zurückgreifen konnte, gab es bei mir eigentlich nie sowas wie Handeln ohne Regeln. Ja, das und auch dieses zufällige Klicken, ich gehe mal long und ich gehe mal short, so habe ich recht selten gehabt. Ja, das ist in den Momenten passiert, wo ich eben nicht mehr die ausreichende Selbstkontrolle zur Verfügung hatte. Und dann eben solche Unfälle, nenne ich es mal, passiert sind. Ja. Aber ich habe nie mit großen Konten gehandelt und auch nie im Future-Bereich gehandelt, ohne ein strenges Regelwerk zur Hand zu haben. Ja, nur anfänglich habe ich mich halt einfach nicht immer dran halten können.
Zu Beginn gesagt, dass du ja auch Trading Coach bist und auch viele Leute begleitest auf dem Weg hin, profitabel an der Börse zu handeln. In den Gesprächen mit den Leuten, die Trading lernen möchten oder ihr Trading verbessern möchten, sind dir da Trading-Irrtümer aufgefallen? So, gibt es so eine Top 3 an Trading-Irrtümern, die du benennen könntest?
Also das, was mir da so zuerst einfällt, was ich auch am häufigsten höre, sind Dinge wie, dass man zum Beispiel eine hohe Trefferquote braucht, um Geld zu verdienen. Ja, das ist so ein ganz typischer Trading-Irrtum, das höre ich immer wieder und ich sehe es auch immer wieder, dass Einsteiger auf irgendwelche Börsendienste reinfallen oder irgendwelche Börsen-Newsletter abonnieren, die mit einer sehr hohen Trefferquote Werbung machen. Ich bin sogar eher der umgekehrten Meinung, dass eine sehr hohe Trefferquote kontraproduktiv ist. Irgendwann kommt dann der Tag, der einem das Konto zerreißt, denn so eine sehr hohe Trefferquote kriegt man normalerweise nur dadurch, dass man ohne Stops arbeitet und kleine Gewinne glattstellt. Und das ist ein Riesenproblem. Das kann über lange Zeit gut gehen und irgendwann kommt aber der Tag, an dem es nicht mehr gut geht und dann wird es meistens sehr, sehr teuer. Das wäre so das Erste. Das Zweite, was so als Trading-Irrtum unterwegs ist, ist, dass das Trading ein einfaches Geschäft ist. Ja, also Trading ist wirklich alles andere als einfach. Ich sage mal, wenn es so einfach wäre, dann würde es jeder machen. Vielmehr bin ich tatsächlich der Meinung, Trading ist eins der schwersten Geschäfte, die man sich überhaupt aussuchen kann. Und das sollte man sich auch gut überlegen, ob man so committed ist, dass man den ganzen Prozess auch durchhält und den Weg zum Erfolg. Und das Dritte, was mir so einfallen würde, ist diese landläufige Meinung, dass man an der Börse nur Geld verdienen kann, wenn jemand anders dafür Geld verliert. Ja, das ist auch so ein typischer Mythos, ne? Dass man immer sagt, ja, Trading ist so ein Nullsummenspiel und das, was Trader A gewinnt, muss Trader B verlieren. Und das ist eben überhaupt nicht so. Ja, das ist weder im Aktienbereich so, wo einfach eine Wertschöpfung stattfindet durch ein Wirtschaftswachstum und durch ein Wachstum der entsprechenden Unternehmen, durch höhere Umsätze, durch höhere Gewinne, die erwirtschaftet werden und so, dadurch steigen Aktien. Da muss also auf der anderen Seite niemand sein, der damit Geld verliert. Und selbst im Future-Bereich ist es so, man hat ja nie einen genauen Gegenspieler. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Long-Position aufbaue und irgendwo auf steigende Kurse setze, brauche ich natürlich auf der Gegenseite jemanden, der verkauft. Ja, das muss aber jetzt niemand sein, der aus einer Position flat kommt und jetzt short geht und auf fallende Kurse setzt, in dem Moment, wo ich auf steigende Kurse setze. Das kann genauso gut sein, dass das eine Glattstellung ist einer Long-Position, ja, mit Gewinnen. Ja, jemand stellt seine Long-Position mit Gewinn glatt, ne, verkauft die und das, was der verkauft, kaufe ich und profitiere vielleicht vom sich weiter fortsetzenden Trend. Ja, und es ist eben auch nicht so, dass man immer dieselbe Partei in einem Geschäft hat. Das heißt, ich kann von Marktteilnehmer A kann ich kaufen und an Marktteilnehmer B kann ich wieder verkaufen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Na, und dementsprechend ist es nicht so, dass auf der anderen Seite immer jemand sitzt, der da sein Geld verliert und ich bin der böse Spekulant, der irgendwem gerade das Geld aus der Tasche zieht. Ja. Das wären so die größten Trading-Irrtümer, die mir so auf Anhieb einfallen würden.
Okay, du hast auch schon gesagt, dass es ein sehr, sehr herausforderndes Geschäft ist. Bist du denn der Überzeugung, dass es für jeden erlernbar ist, oder gibt es gewisse Eigenschaften, die man definitiv mitbringen sollte?
Ich denke schon, dass es gewisse Eigenschaften gibt. Ich glaube, dass es jetzt wirklich eine herausragende Performance zu erreichen, muss man gewisse Eigenschaften mitbringen. Das ist nichts anderes als wie bei einem Spitzensportler oder bei einem Künstler, der vielleicht eine gewisse Veranlagung braucht, die er dann mit viel, viel Training und viel, viel Übung eben zur Perfektion bringt. Und genauso ist das im Trading-Bereich auch. Es ist aber am Ende auch so, dass jetzt nicht jeder ein professioneller Vermögensverwalter werden will oder ein Hedgefondsmanager oder vom Traden leben. Ja, es will ja auch nicht jeder, der in der Kreisliga Fußball spielt, zwingenderweise in die Bundesliga aufsteigen. Na, also es gibt auch Möglichkeiten, erfolgreich zu traden, zum Beispiel parallel zu einem zusätzlichen Hauptberuf, den man noch hat. Da bieten sich dann Swing Trades an oder längerfristige Trades, die man eine Weile laufen lassen kann, die nicht so viel Betreuungsaufwand brauchen. Damit kann man am Ende auch Geld verdienen und dafür muss man jetzt kein Spitzenperformer sein. Ja, also ich denke schon, dass Traden prinzipiell für jeden erlernbar ist, was aber jeder, der da irgendwo erfolgreich sein will in dem Bereich, mitbringen muss, ist eine ausreichende Portion Disziplin. Ja, wenn man diese Disziplin nicht hat und auch die Selbstkontrolle nicht hat, dann wird das sehr, sehr schwierig.
Ja, das ist ja auch das Problematische oder beziehungsweise das Herausfordernde, ne, als Trader oder sag gerade ich jetzt mal als Privattrader, dass ich eben niemanden habe, der mir auf die Finger haut. Wie du das ja auch am Anfang beschrieben hast mit dem Overtrading, da ist man dann sich selbst Rechenschaft schuldig oder eben sei dem Trading Journal oder seiner Dokumentation, in die man dann reinschauen kann, aber da ist eben kein Chef, der einem sagt, so, ey, du hast dein Risikobudget für den Tag aufgebraucht. Wir hatten am Anfang den schwersten Moment auf dem Weg hin zum profitablen Trader. Hast du auch einen Moment, der dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist? So ein stolzen Moment, den du hattest an der Börse, oder kann auch der beste Trade sein, den du jemals hattest, an den du dich erinnerst? Gibt's da etwas?
Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. So einen exorbitanten Gewinner.
Zum Beispiel, ja. Genau.
Ja, aber Traden ist halt eigentlich so viel mehr, ne, als irgendwie eine Sammlung von traumhaften Gewinnern. Ne. Also bei mir ist es inzwischen so, dass ein guter Trade eben nichts mehr damit zu tun hat, ob es ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Ja, sondern eher damit, ob der sich am Trading-System orientiert hat und ob ich mich an das geplante Trade-Management gehalten habe. Ne. Aber klar, ich habe natürlich auch solche Momente gehabt. Also ich habe mal einen Trade gehabt auf Kali und Salz, mit dem Optionsschein habe ich das begleitet. Der hat innerhalb von wenigen Monaten hat er mehrere 1000% Gewinn gemacht. Ne? Also sowas ist dann schon herausragend und sowas merkt man sich auch. Aber Inzwischen ist es eigentlich so, dass ich diese absoluten Top-Trades eher nicht mehr habe. Ja, daran hindert mich schon mein Money-Management und eben auch diese ganze Trading-Ansatz, mit dem ich arbeite, viel mit Chance-Risiko-Verhältnissen und so. Also ich bin immer sehr zufrieden, wenn ich einen Trade mal länger laufen lasse und eine gute Gelegenheit habe, einen guten Trend erwischt habe, vielleicht schon relativ früh so eine Position mal ein paar Wochen läuft und dann vielleicht mal das sechsfache, siebenfache Risiko einspielt. So, das sind so die Top-Trades, auf die ich momentan aus bin.
Aber auch interessant zu sehen, dass ein Profi-Trader dann eben nicht mehr auf den einen riesigen Gewinner spekuliert, sondern eher eine Konstanz anstrebt, also kontinuierliche Gewinne, die dann eben nicht ganz so riesig sind, aber eben kontinuierlich reinkommen.
Ja, im Prinzip ist eben Trading immer eine Kombination, ne, aus dieser sagenumwobenen Trefferquote und den durchschnittlichen Gewinnen und den durchschnittlichen Verlusten. Ne. Und jetzt gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit arbeiten kann. Also man kann auch mit einer sehr, sehr schlechten Trefferquote arbeiten, sehr viele kleine Verlierer machen und dafür eben ganz wenige herausragende Top-Trades, die ein Vielfaches des Risikos generieren. Auch damit kann man erfolgreich sein und Geld verdienen. Es gibt eine Menge CTAs und Vermögensverwalter, die auch so arbeiten. Aber ich sag mal, das ist natürlich mental die herausforderndste Art und Weise zu traden, ja, mit diesen vielen, vielen, vielen Einzelverlusten, die dann eben auch in Folge auftauchen, noch klarzukommen. Und dadurch nicht vom ursprünglichen Trading-Stil abzuweichen, ja, sondern das alles so beizubehalten, wie man sich das mal vorgenommen hat.
Dann lass uns mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar stellen wir uns mal vor, du wachst morgen auf, hast 5.000 Euro Startkapital und hast dir fest vorgenommen, erfolgreicher Trader zu werden. Was wären deine ersten Schritte und was würdest du mit den 5.000 Euro machen?
Okay. Ja, jetzt ist ja der Punkt, wenn ich morgen aufwache, dann kann ich ja schon über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung zurückblicken. Von daher würde ich wahrscheinlich ganz anders agieren als jemand, der jetzt neu einsteigt. Ich denke mal, der Hintergrund deiner Frage ist, was würde ich einem Einsteiger, der in dieser Situation ist, empfehlen, oder? Also, ja, prinzipiell 5.000 Euro ist erstmal was nicht ausreichend ist, um davon als Trader zu leben. Ja, das möchte ich erstmal ganz klar hier herausstellen. Jeder, der was anderes sagt, der ist da eigentlich nur auf eure Kohle aus und will euch möglichst schnell das Konto leerräumen. Und von daher, ich finde 5.000 Euro ist inzwischen eine sehr gute Summe, um damit zu starten, um damit einzusteigen. Als ich damals angefangen habe, war 5.000 Euro gar nichts. Jetzt inzwischen ist es durch die Vielzahl an Forex- und CFD-Brokern, die wir im Angebot haben, die auch immer fairere und immer bessere Konditionen anbieten, hat man die Möglichkeit, mit einem 5.000-Euro-Konto tatsächlich schon so zu arbeiten, wie man das nachher auch mit einem größeren Konto machen würde. Von daher würde ich empfehlen, auch bei einem 5.000-Euro-Konto ein absolut striktes Money- und Risikomanagement einzubauen, nicht über ein bestimmtes prozentuales Risiko hinauszugehen. Und was aber gerade bei so kleineren Accounts ganz wichtig ist, um nachher auch den Erfolg zu messen, sich ganz schnell von diesen Nettogrößen zu entfernen. Ja, ansonsten, wenn ich es vielleicht schaffe, mit einem 5.000-Euro-Konto innerhalb eines Monats 10% zu verdienen, ja, dann sind das 500 Euro. Da kann ich nicht wirklich was mit anfangen und dem gegenüber steht auf der anderen Seite aber, dass ich dafür jeden Tag von morgens bis abends gearbeitet habe und das steht nachher irgendwo nicht im Verhältnis. Und wenn man anfängt, das Ganze so zu betrachten, dann kommt man ganz, ganz schnell in dieses Overtrading und versucht eben mit seiner Zeit, die man da investiert, am Ende nachher auch einen Profit rauszuschlagen, der sich, sag ich mal, lohnt in der Art und Weise, dass man davon auch am Ende des Monats seine Miete zahlen kann. Und das wird mit 5.000-Euro-Konto gerade bei einem Einsteiger ganz, ganz böse schiefgehen. Und dann werden die 5.000 Euro nicht lange halten. Also es ist tatsächlich eine Überlegung, ob man nicht vielleicht ein Fünftel oder ein Viertel des Geldes davon, bevor man überhaupt das erste Mal an den Markt geht, so ein bisschen in so eine Ausbildung investiert, sich Tipps holt von einem Profi, sich coachen lässt oder irgendwo ein Seminar besucht, und einfach erstmal die Grundlagen erlernt, bevor man überhaupt sein sauer verdientes Geld dann am Markt riskiert. Ja, der Punkt ist einfach, diese Versuch- und Irrtum-Geschichte, die funktioniert auch, aber die dauert am Ende dreimal, viermal länger, als wenn man das Ganze versucht, unter Anleitung einfach ein bisschen schneller umzusetzen und von Erfahrungswerten, die andere Trader eben haben, profitieren zu können und auch die ganzen typischen Anfangsfehler vielleicht auch gar nicht mehr macht, ja, die man sonst aus Unwissenheit erstmal macht. Und erfahrungsgemäß verbrät man am Anfang, wenn man mit Trial-and-Error-Prozessen arbeitet, viel mehr Geld, als man für eine vernünftige, fundierte Grundausbildung investieren müsste, bevor man dann ja mit dem entsprechenden Vorwissen am Markt startet. Ja.
Du bist ja jetzt auch Trading-Coach und bildest ja auch angehende Trader aus. Was ist so deine Beobachtung? Wie lange dauert es ungefähr, wenn jemand sich begleiten lässt professionell, bis er erfolgreicher Trader ist?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt hauptsächlich darauf an, wie viel Zeitressourcen derjenige zur Verfügung hat. Ja, man muss also einen ganz klaren Unterschied machen zwischen einem Trader, der Vollzeit irgendwo arbeitet und gerne parallel dazu das Traden ein bisschen lernen möchte und vielleicht 1 oder 1,5 bis 2 Stunden am Tag da investieren kann. Oder ob man jetzt jemanden hat, der warum auch immer in der Situation ist, eben nicht zusätzlich mehr arbeiten zu müssen, sondern sich voll auf dieses Geschäft konzentrieren kann. Ja, den kann man, wenn er fleißig ist und sich an das hält, was man ihm sagt und versucht, das Ganze auch zu durchdringen und selber umzusetzen, kann man so jemanden in wenigen Monaten erfolgreich machen. Wenn man jetzt einen Trader hat, der vielleicht 1 Stunde am Tag sich damit beschäftigen kann oder vielleicht auch nur an 3 Tagen in der Woche, da zieht sich der Prozess dann durchaus auch mal noch ein bisschen länger nach hinten. Aber es hängt ganz, ganz viel damit zusammen, wie dedicated ist man, ja, wie sehr ist man bereit, sich in dieses ganze Thema reinzustürzen und wie viel Zeit möchte man damit verbringen. Und da steht meistens das Ziel im Hintergrund. Ja, entweder ich habe jemanden, der wirklich professioneller Händler werden will, die sind oft deutlich schneller, oder man hat jemanden vor sich, der das Ganze eigentlich nur aus Zeitvertreib macht, weil er jetzt Rentner ist oder pensioniert ist oder weil er einfach nebenbei sein Geld selber verwalten möchte und das nicht irgendeiner Bank in Rachen werfen, wo man sowieso nicht weiß, was sie damit anstellen. Na, also der Trend geht in letzter Zeit sehr viel dazu, Eigenverantwortung über das eigene Vermögen haben zu wollen, ja, und die Anlageentscheidungen nicht mehr in fremde Hände zu legen. Und das ist natürlich ein Prozess, der nicht so lange braucht, wie als wenn jemand wirklich als Daytrader nachher erfolgreich sein will und seinen Lebensunterhalt durch kurzfristige Trades bestreiten will. Der braucht natürlich entsprechend länger.
Okay, also hier ganz klar die Antwort auf die Frage, je nachdem, was für ein Ziel man anstrebt. Ich weiß, die nächste Frage ist wieder ein bisschen schwer zu beantworten und hängt sehr stark davon ab, was man machen möchte. Trotzdem möchte ich sie dir einmal stellen. Was glaubst du denn, wie viel Geld benötigt es ungefähr, um nur von dem Trading leben zu können? Also in welchen Dimensionen bewegt man sich da?
Ja, hängt auch wieder an der persönlichen Situation. Na, ich empfehle das immer so, dass ich den Leuten, mit denen ich mich da beschäftige, dass ich denen nahelege, einmal in sich zu gehen und genau zu überlegen, wie viel Geld brauche ich im Jahr. Ja, was muss da am Ende brutto bei rumkommen? Da kommen nachher noch 25% Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag. Das müssen wir alles erstmal mitverdienen, ganz normal. Und sich dann überlegt, was muss am Ende des Jahres übrig bleiben, damit ich davon leben kann. Und einfach in die andere Richtung zu rechnen. Ich würde jetzt zum Beispiel das Ganze so gestalten, wenn ich jemanden vor mir habe, der sagt, ich brauche 40.000 Euro netto zum Leben. Ja, der muss erstmal 60.000 am Markt verdienen, damit er das nachher irgendwo auch übrig hat. Ja, und jetzt müssen wir drüber sprechen, was ist denn als Performance im Laufe des Jahres realistisch? Ja, und da bewegen wir uns meiner Meinung nach in 2-stelligen Prozentbereichen. Ja, das fängt also an bei einem Trader, der mit sehr, sehr wenig Einzelrisiko arbeitet. Da sind wir dann so im Bereich 15 bis vielleicht 20-25% im Jahr. Und das geht nach oben, je nachdem, wie risikoavers man ist, ja, oder wie risikofreudig man ist, geht das dann nach oben bis in den Bereich 70-80%. Ja, und wenn ich jetzt mit 70-80% rechne, dann brauche ich vielleicht 90.000, 100.000 Euro auf dem Konto. Ja, wenn ich nur mit 20-25% rechne, dann brauche ich entsprechend mehr. Ja. Und da sehen wir eben auch schon eins der größten Probleme überhaupt, was viele Leute daran hindert, Vollzeit-Trader werden zu können, weil sie einfach nicht die finanzielle Grundausstattung haben.
Komplett unterkapitalisiert in der Regel. Und dann ist es ja auch so, dass das Ganze ja meistens kein lineares Geschäft ist, sondern man hat eben Jahre, die laufen Korrekt. Sehr gut, Jahre laufen Korrekt. Weniger gut. Und dann ist es natürlich auch gar nicht so schlecht, sage ich mal, wenn man dann nochmal was auf der hohen Kante hat, ne? Um das Ganze auszugleichen, weil umso mehr Stress beziehungsweise umso mehr Angst dann letztlich auch mit reinkommt, dass man das Geld dann doch nicht verdient am Ende des Jahres. Ich würde fast behaupten, umso schlechter wird dann letztlich auch die Performance, ne?
Das ist genau richtig, ja. Also ich empfehle das auch immer, dass man die Summe, die man in einem Jahr verbrät mit seinem normalen Leben, dass man die auch nochmal parallel irgendwo auf der Seite hat, dass man im Extremfall auch damit auskommen würde, sich ein Jahr lang nichts von seinem Trading-Konto an Gewinnen runterzuziehen. Ja, weil es ist eben genau, wie du gesagt hast, es gibt Jahre, die laufen ganz hervorragend, ja, und man verdient im dreistelligen Prozentbereich. Und es gibt auch Jahre, wo tatsächlich saure Gurkenzeit ist und vielleicht mal am Ende gar nichts bei rumkommt. Und diese Zeiten muss man eben auch überleben können, ohne jetzt in Existenzängste zu geraten, weil dann übernimmt die Psyche wieder das Trading. Und das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. Ja.
Und hier schlägst du auch wieder den Bogen zum Anfang, als du gesagt hattest, dass du eben eher so die Risikoseite versuchst zu optimieren und nicht jetzt die Gewinnseite, sondern dass du schaust, okay, schafft man es, das Risiko eben möglichst zu minimieren für den angehenden Trader, ne?
Genau.
Okay. Nochmal zwei Fragen zum Thema Trading-Ausstattung. Welche Software benutzt du und welche Kosten hast du so ungefähr pro Monat fürs Trading?
Also als allererstes benutze ich an Software ein professionelles TradeLog, also ich nenne es jetzt mal ein Trading-Tagebuch. Ja.
Hast du da nicht auch eins, was du empfehlen kannst?
Ja, also das, was ich benutze, das verkaufe ich eben auch okay. bei mir über die Website, über den Shop.
Das kann ich ja in die Shownotes reintun dann. Dann können sich die Leute, die sich dafür interessieren, das gern mal näher anschauen auf deiner Webseite.
Ja, genau. Da gibt es auch ein Video drüber und eine PDF-Dokumentation und so. Da kann man sich das mal anschauen. Ich bin halt der Meinung, dass besonders diese Nachkontrolle von den gemachten Trades und die Möglichkeit, bestimmte Sachen rauszufiltern und eine Erkenntnis darüber zu bekommen, welche Strategie gerade gut funktioniert und welche nicht so gut und in welchen Märkten man gerade gut performt und in welchen Märkten vielleicht eher nicht, das ist nachher das, was wirklich entscheidend darüber ist, ob ich ein durchschnittlicher Trader bin oder ob ich eine wirklich gute Performance liefern kann, weil ich einfach nur dann auch ein unterschiedliches Risikomanagement für die einzelnen Strategien, für die einzelnen Märkte fahren kann und das Ganze einfach optimieren. Ja, und nur damit habe ich auch eine Möglichkeit, überhaupt zu erkennen, was bin ich eigentlich im Durchschnitt pro Jahr in der Lage, am Markt zu verdienen mit meinem Kapital. Ja, und das ist der erste große Fehler, der ganz häufig gemacht wird, dass die angehenden Trader gar keinen Überblick haben, A, über die Trades, die sie gemacht haben, B, darüber, welche Trades jetzt erfolgreich waren, welche nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nachher auch in der Lage zu sein, Fehler zu erkennen und auszumerzen. Und eben in den Phasen, wo es gut läuft, dann auch tatsächlich mal zu pushen und vielleicht ein bisschen aufs Gas zu drücken und in die Phasen, die zum Trading-Stil passen, wirklich ideal auszunutzen. Ja, und in den anderen Phasen möglichst wenig Geld zu verlieren. Das ist das Erste, was ich benutze. Das Zweite, was ich benutze, ist ein Tool zur Positionsgrößenbestimmung. Ja, ich nenne das immer ganz gerne einen Position Sizer. Das ist also das, was mir im Prinzip hilft, in den einzelnen Trading-Situationen das ideale Risiko zu traden. Ja, es ist meiner Meinung nach ist es suboptimal, jede Chance gleich zu bewerten und immer mit einem fixen Risikosatz in seine Trades reinzugehen, sondern es gibt Gelegenheiten, da hat man ein bisschen mehr Vorteil auf seiner Seite und es gibt Gelegenheiten, da hat man ein bisschen weniger Vorteil. Und ich möchte natürlich die Situation, wo ich den größten Vorteil sehe, die will ich natürlich auch am stärksten vom Risiko her gewichten. Na, das ist also der zweite wichtige Punkt.
Ist das auch eine Software, die man auf deiner Seite finden kann? Der Position Sizer heißt es so?
Genau, okay, der heißt Position Sizer, das ist auch was man da finden
super, kann. Super, dann packe ich das auch mit in die Shownotes mit rein, ja?
Ja, wegen mir. Und das Dritte, was ich benutze, was eben auch jeder früher oder später braucht, ist eine professionelle Handelsplattform. Ja, da arbeite ich persönlich für mich mit dem Agena Trader. Das ist noch eine recht junge Plattform. Die ist jetzt so seit 3 Jahren ungefähr, würde ich sagen, etabliert am Markt. Und das ist auch der große Vorteil, dass sie eben einmal komplett neu aufgesetzt worden ist, sich über alles, was wir vorher so im Markt an Handelsplattformen hatten, hinweggesetzt hat, auf eine ganz andere Art und Weise konzipiert ist und dadurch viel mehr Möglichkeiten hat, als die meisten Standard-Trading-Plattformen das bieten. Und der große Vorteil, den ich damit habe, ist zum einen, dass ich eine extreme Übersichtlichkeit habe über meine laufenden Positionen und über die Märkte. Und zum Zweiten, dass ich über diese Funktion des Screenings und der Halbautomatisierung meiner Trades eine extreme Zeitersparnis habe. Ja, sowohl in der Marktanalyse als nachher auch in der Trade-Betreuung. Und gerade wenn man noch im Bereich Vermögensverwaltung oder Managed Futures irgendwo unterwegs ist und mehr als ein Konto tradet oder so wie ich das mache, eben mehr als einen Handelsansatz hat. Das ist ja bei mir sind das 3 verschiedene Handelsansätze. Einmal der ganz kurzfristige Daytrading-Bereich, dann der mittelfristige Swing-Trading-Bereich und meine persönlichen Aktientrades, die ich noch mache, die ich alle mehr als Investment betrachte, die also wirklich langfristig geplant sind, die kann ich dadurch alle über eine Plattform managen und habe damit im Prinzip die perfekte Übersichtlichkeit.
Welchen Broker hast du angeschlossen an den Agena Trader?
Oh, mehrere. Mehrere. Also das fängt an bei CapTrader, über die ich ein Interactive-Broker-Konto laufen habe. Dann habe ich ein Konto bei XTB, habe ein reines Future-Konto bei Optimus, habe noch ein Future-Konto bei Dorman, also es sind mehrere, die ich angeschlossen habe. Und das ist auch einer der großen Vorteile vom Agena Trader. Ich kann halt verschiedene Konten da ansteuern und auch verschiedene Asset-Klassen parallel handeln. Ja, und das macht mir halt die Arbeit leicht. Und deswegen mag ich den Agena Trader so gerne.
Schauen wir mal weiter. Stell dir vor, du hast einen nicht profitablen Trader vor dir sitzen. Kannst du so kurze Tipps oder welche Tipps würdest du ihm geben, wenn du ihm, sagen wir mal, 2 bis 3 Tipps geben könntest? Ist wieder ein bisschen pauschal, aber gibt es da sowas, wo du sagen würdest, da solltest du mal ansetzen zu schauen, ob da nicht vielleicht sogar dein Problem liegen könnte, dass du noch nicht profitabel bist?
Also einem nicht profitablen Trader, der schon einige Zeit dabei ist und im Prinzip auch seinen Handelsstil schon gefunden hat oder weiß, was er macht und trotzdem nicht auf die grüne Null kommt, dem würde ich raten, sich einen Mentor zu suchen. Ja, sich mal wirklich jemanden zu suchen, der schon lange Jahre im Geschäft ist, der gut Bescheid weiß und den einfach mal beurteilen lassen, wie der eigene Trading-Stil so aufgebaut ist. Ja, was dafür natürlich extrem wichtig ist, ist eben dieses vorhin angesprochene Trade-Log, also tatsächlich eine Möglichkeit zu haben, jemandem auch zu zeigen, was man macht. Ja, mir bringt es gar nichts, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ja, ich bin jetzt schon seit 3 Jahren am Markt und irgendwie verdiene ich kein Geld und er kann mir nicht einen Trade zeigen, den er gemacht hat. Das bringt am Ende gar nichts, ja. Aber wenn ich eben jemanden habe, der eine schöne Aufzeichnung hat und der gut Buch führt über das, was er macht, dann findet man die Fehler normal relativ schnell. Es kommt am Ende immer wieder aufs Gleiche raus. Entweder es ist tatsächlich mangelndes Grundwissen über die Märkte, ja, dass da wirklich grundlegende Sachen fehlen, oder ansonsten bleibt eigentlich nicht viel. Es ist entweder eine falsche Stoppsetzung, ein falsches Money Management, eine falsche mentale Einstellung, dass sich eben nicht an die Trading-Regeln gehalten werden, dass falsche Targets gesucht werden, ja, dass man entweder zu gierig ist oder zu ängstlich ist. Im Prinzip sind es immer wieder die gleichen Fehler, auf die es hinausläuft. Deswegen kann ich jedem, der schon eine Weile dabei ist und den Schritt in die Profitabilität nicht schafft, nur empfehlen, sich jemanden zu suchen, der einem da weiterhilft, der nachher die richtigen Tipps gibt. Ja.
Jetzt haben wir auch schon gelernt, dass es beim Trading nicht linear läuft und wir auch immer mal schlechte Phasen haben, schlechte Phasen dazugehören. Konkret die Frage, wie gehst du mit solchen Drawdowns um persönlich in deinem Trading?
Ganz einfache Antwort eigentlich. Ich nehme sie als das, was sie sind. Ja, als ein notwendiges Übel. Es ist einfach so, dass man ohne Drawdown-Phasen nicht durch die Märkte kommt. Das hängt damit zusammen, dass sich die Märkte ständig verändern. Ja, wenn ich bin zum Beispiel ein klassischer Trendfolger, also ich liebe Trendfolgetrades. Und ich habe natürlich Probleme, Performance zu erzielen in Phasen, wo die Märkte einfach nur seitwärts laufen. Ja, da habe ich einfach Schwierigkeiten. Da werde ich oft aus Positionen wieder rausgeholt. Trades, die in Gewinn gelaufen sind, gebe ich Break-Even wieder her. Trades, die einen ungünstigen Einstieg erwischt haben, die verliere ich mit dem Initial Stop. Und dann bleiben halt am Ende wenig Gewinner übrig, die das Ganze dann wieder outperformen können. Und dadurch kommt man früher oder später ganz automatisch in eine Drawdown-Phase. Das, was ich mache, wenn ich erkenne, dass ich in einen Drawdown komme, ich erkenne das inzwischen relativ schnell, ich reduziere die Risiken, ja, sofort. Ja, ich gehe schrittweise ganz, ganz schnell mit den Risiken runter. Wenn sich das eine Weile fortsetzt, reduziere ich die Trading-Frequenz. Und zwar so lange, bis ich eben auch anhand meines Trade-Log erkenne, dass es wieder aufwärts läuft. Ja, dass ich so ein Gewinncluster mal wieder habe, wo mehrere Gewinner in einer kurzen Zeit auftauchen oder einige große Gewinner eben die anderen deutlich outperformen. Und dann erhöhe ich die Trading-Frequenz wieder, erhöhe das Trading-Risiko wieder, das Einzeltrade-Risiko. Und so befinde ich mich eigentlich in einem ständigen Wandel. Ja, ich versuche diese Wellen, die der Markt macht, die dann entsprechend auch meine Equity macht, die versuche ich zu reiten im Prinzip wie so ein Wellenreiter. Ja, dass ich immer dann, wenn ich merke, es geht gerade gut aufwärts, aufs Gas drücke und versuche das Maximum aus dem Markt rauszuziehen. Und wenn ich merke, es läuft gerade gar nicht, es ist einfach kein Wind da, es kommen keine Wellen, auf denen ich mich vernünftig bewegen kann, dann starte ich halt auch nicht so viele Versuche. Ja.
Okay, also ich merke schon, das zieht sich auf jeden Fall auch jetzt schon durch das ganze Gespräch durch. Trade Log, also Dokumentation des eigenen Tradings, ist unerlässlich. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, ne?
Absolut,
Nur das geht nicht,
absolut,
ne?
ja. Und gerade für diesen Drawdown-Bereich ist nachher auch ganz, ganz wichtig zu wissen, was ist denn noch normal für mein Trading-System? Ja, ein wie langer Drawdown oder ein wie großer Drawdown ist bei meinen Risikogrößen normal? Und wann fängt das ganze System an, vielleicht aus dem Ruder zu laufen, dass ich tatsächlich suchen muss, woran liegt das? Wo ist der Fehler? Was passt jetzt gerade nicht mehr? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man als Trader wirklich genau weiß, auf was lasse ich mich ein und was ist das Risiko, was ich trage. Und da gibt es Möglichkeiten, das Ganze zu berechnen. Das zeige ich auch in meinen Coachings immer sehr gerne, weil die meisten Trader noch nie einen Blick auf diese Seite des Tradens geworfen haben. Ja, und dieses notwendige Übel, das kann man auch selbst mit beeinflussen. Das heißt, ich kann steuern, wie groß sollte oder darf mein maximaler Drawdown denn sein? Und das steuere ich einzig und alleine durch meine Positionsgröße. Und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Und wenn ich weiß, was für Drawdowns mich bei meinen Positionsgrößen erwarten können und was im Normalbereich meines Systems liegt, dann mache ich mir da auch keine Gedanken drüber. Ja, es wird erst dann schwierig, wenn ich eben außerhalb der Norm laufe. Dann habe ich ein Problem.
Also man sollte auf jeden Fall seine Zahlen, beziehungsweise die Zahlen des Systems, das man eben dann tradet oder seines Handelsansatzes kennen. Und
Absolut.
dann tradet man ja auch nicht mehr ins Blaue hinein, sondern man weiß, okay, der Drawdown ist im Normalbereich und sollte er sich außerhalb des Normalbereiches bewegen, dann muss ich eben schauen, was hat sich verändert, habe ich mich verändert, hat sich der Markt verändert und dann gegebenenfalls
Absolut.
anpassen. Ne?
Absolut. Genau. Ja, nur da kommen wir halt wieder zu der Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das ist natürlich, wenn man als Trader jetzt irgendwo einsteigt, hat man keine Historie, auf die man zurückschauen kann. Und dann ist der ganze Prozess natürlich viel, viel schwieriger. Ja, dann muss ich erstmal mit irgendwelchen statistischen Annahmen arbeiten, die dann meine Positionsgröße bestimmen. Und erst im Laufe der Zeit, im Laufe der Trades, die ich mache, kann ich das Ganze optimieren und an meinem persönlichen Handelsstil dann auch ausrichten. Ja, das ist also auch eben ein Entwicklungsprozess, den man da durchmacht.
Gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und kommen jetzt so zu der letzten großen Frage, die ich gerne dir noch stellen würde. Magst du uns mal so ein Stück weit mit in deinen Alltag als Trader nehmen und einfach mal sagen, wie dein Tagesablauf aussieht? Wann fängst du an zu traden? Wann bereitest du dich vor? Und wann beendest du dein Trading-Tag?
Ja, im Prinzip startet jeder Tag bei mir so gegen 7:30 Uhr. Ja, ich bin jetzt nicht so der Mörder-Frühaufsteher. Also um 8 Uhr fangen die Indizes an zu arbeiten. Um 8 Uhr fängt der Bund an. So, das sind so meine Hauptmärkte, die ich intraday handel. Bei den Währungen kommt normalerweise auch erst ab 8 Uhr so ein bisschen Volumen rein. Das ganz große Volumen kommt dann erst ab um 9, wenn London aufmacht. Und von daher fahre ich um 7.30 Uhr eigentlich ganz gut. Mach so ein bisschen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Marktvorbereitung mit einem Kaffee ganz ruhig. Schau mir an, was die Märkte über die Nacht gemacht haben, bei denen, die in der Nacht arbeiten. Und schau halt auf die Chancen, die der Tag mir vielleicht bietet. Das heißt, ich mache tatsächlich morgens mir schon einen Plan, welche Märkte ich über den Tag handeln will, sowohl im kurzfristigen Bereich als auch im Swing-Trading-Bereich. Im Swing-Trading-Bereich passiert die Hauptarbeit am Wochenende, ja, weil ich da eben, wie gesagt, ganz viel mit diesen Commitments of Traders arbeite. Die kommen immer freitags abends raus, nach Handelsschluss. Und die sind meine Basis für meine Swing Trades. Also ich suche mir am Wochenende die Trades oder die Märkte raus, die für die Swing Trades interessant sind. Und die habe ich eben auch früh morgens mit einem Blick eigentlich gescreent, ob da im Laufe des Tages eventuell eine Möglichkeit ist, eine Position aufzubauen oder eher nicht. Und dann fängt um 8 Uhr fängt mein Handelstag an. Also vor 8 Uhr stelle ich normal keine Orders in den Markt, meistens auch erst später. Dann habe ich fürs kurzfristige Trading um 8 und um 9 so ein paar Breakout-Strategien, mit denen ich arbeite. Das sind so Standardgeschichten, die eben früh morgens laufen. Und im Laufe des Vormittags stelle ich mich dann so langsam um auf die Trendfolge. Da fange ich dann also an, hauptsächlich Trends zu traden. Ich baue sehr gerne Positionen vormittags auf und lasse sie dann auch wirklich bis in den Abend reinlaufen. Immer vor dem Hintergrund, je früher ich in der Position drin bin, desto mehr Zeit hat die einfach über den Tag, sich zu bewegen. Und ja, dann mache ich meistens eine sehr ausgedehnte Mittagspause. So ab 12.30 Uhr, 13 Uhr bin ich dann weg vom Arbeitsplatz. Wenn ich mich aufraffen kann, gehe ich dann ganz gerne zum Sport mittags. Ja, dann wird was gegessen, ganz normal, und meistens fange ich vor 15.30 Uhr auch gar nicht wieder an zu traden. Sei denn, es stehen um 14.30 Uhr irgendwelche wichtigen Wirtschaftsnews an, dann schaue ich mir das da schon mal an, was passiert. Das ist aber normalerweise in 10, 15 Minuten erledigt, und dann ist auch bis 15.30 Uhr erstmal nichts mehr. Dann komme ich wirklich erst wieder dazu, wenn die Amis am Markt sind. Weil es einfach häufig so ist, dass die Amis den ganzen Tagesverlauf nochmal drehen oder die ganzen Chartbilder verändern, weil die auch gar nicht so wirklich interessiert, was vormittags läuft. Ja, und bis wann so ein Handelstag geht, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich versuche normalerweise so ab 18 Uhr keine Positionen mehr aufzubauen. Ja, da ist es aber auch so, wenn ich über die letzten Tage gesehen habe, dass in den amerikanischen Märkten ab 8 Uhr nochmal richtig Bewegung drin ist, dann gucke ich da auch schon nochmal rein. Oder wenn eben um 19 Uhr noch eine Fed-Konferenz ist oder ein Zinsentscheid ist oder so, dann sitze ich auch vorm Rechner. Aber normalerweise dann eher nicht mehr, dann betreue ich noch laufende Positionen. Ja, das kann ich also auch von unterwegs machen. Dann gehe ich ein paar Bälle schlagen auf der Driving Range und habe mein Tablet dabei und gucke halt, was die laufenden Positionen machen, und kann die auch von unterwegs betreuen. Es gibt aber auch durchaus Tage, wo ich mal bis um 22 Uhr am Rechner sitze. Ja. Dafür gibt es halt auf der anderen Seite auch Tage, wo ich relativ schnell erkenne, dass sich wirklich nichts bewegt, dass alles seitwärts geht, warum auch immer, weil am nächsten Tag halt ein Zinsentscheid ansteht und sich niemand mehr positionieren will und das Volumen aus dem Markt geht. Und an solchen Tagen verschwende ich dann meine Zeit auch meistens nicht vorm Rechner, sondern mache halt irgendwas anderes.
Okay, also man merkt schon von bis und immer je nachdem, was der Markt so hergibt letztlich, ne?
Ja, aber das ist ja eigentlich auch das Schöne an dem Business, ja, dass man sich das irgendwo auch selber aussuchen kann. Und es gibt, muss ich ganz ehrlich sein, auch mal Zeiten, wo ich vielleicht mal gar keine Lust habe, kurzfristig zu arbeiten, weil ich gestresst bin oder weil ich halt einfach gerade keinen Bock habe. Und dann kann es auch sein, dass mal 2 Tage oder 3 Tage gar keine kurzfristigen Trades laufen und einfach nur die Swing Trades betreut werden. Und das ist dann halt ein zeitlicher Aufwand, der liegt dann am Tag bei 20 Minuten, ja, mehr ist das nicht.
Okay, also da auch ganz klar schauen, wie geht es dir persönlich, oder sag ich mal, wie ist das Empfinden, weil sich das auch wiederum auf das Trading-Verhalten auswirkt dann, ne, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Ja, zum einen das, und zum anderen ist es aber auch so, dass das genau der Grund ist, weshalb ich Trader geworden bin, um diese persönliche Freiheit auch zu haben und mir auch ein Stück weit das rauszunehmen, was ich will, ja. Und wenn meine Frau krank ist, dann gehe ich vielleicht mal gar nicht an den Rechner, ja, sondern kümmere mich um meine Frau, so fertig, ja. Oder meine Tochter ist vielleicht gerade mal da, dann sitze ich auch nicht am Rechner, sondern dann verbringe ich meine Zeit mit meiner Tochter. Und es ist eben ja meine persönliche Entscheidung, was ich machen möchte. Ja, und das ist eigentlich das, was ich am meisten mag beim Traden.
Ja, dann würde ich sagen, zum Abschluss machen wir nochmal so 5, 6 Fragen, ganz kurze Fragen, und du kannst, wenn du möchtest, ganz kurz antworten. Also einfach so kurze Fragen, kurze
Antworten. Schnellradrunde.
Ja, genau.
ja, klar, okay.
Schauen wir mal, was bei rumkommt. Also die erste Frage wäre, ein aktuelles Projekt, was dich gerade am meisten begeistert?
Ja, das steht komplett im Kontrast zu dem, was ich sonst mache. Ich bin gerade dabei, mit einem Programmierer vollautomatische Strategien auf dem Algina Trader umzusetzen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz spannendes Projekt. Da bin ich sehr begeistert von gerade.
Okay, also da wird noch einiges dann kommen in Zukunft.
Gehe ich von aus, dass da noch ein bisschen was kommt.
Okay, ja. Okay. Hast du eine Morgen- oder eine Abendroutine? Etwa so ein Ritual, was du immer machst?
Puh, ja, morgens eigentlich immer das Gleiche. Kaffee, Charts und Tradingplan erstellen für den Tag. Und abends ist es eigentlich auch immer das Gleiche. Abends ist wirklich Trade-Log führen, den Handelstag nochmal Revue passieren lassen.
Auswerten vor allen Dingen, ne?
Auswerten, ja, sich Gedanken darüber machen, ob die Entscheidungen, die man über den Tag getroffen hat, richtig waren. Und wenn nicht, zu schauen, was man daraus lernen kann und was man vielleicht besser machen kann.
Okay. Deine Top 3 an Büchern? Kann Trading, kann aber auch Leben sein, ist egal, muss jetzt nicht unbedingt nur aufs Trading spezifisch sein. Einfach Bücher, die dich geprägt haben oder die du gut findest?
Oh, da bin ich ganz ehrlich, das ist so ziemlich das Einzige, was ich lese, sind Trading-Bücher, und die auch hauptsächlich aus dem englischsprachigen Bereich, weil es da doch viele Bücher gibt, die eine sehr gute Qualität haben, die es aber nie geschafft haben, ins Deutsche übersetzt zu werden. Ich glaube einfach, weil das Interesse hier auch teilweise fehlt. Also das, was ich jetzt so als Top 3 mal nennen würde, wäre, was es auch im Deutschen gibt, ganz klar Jack Schwager, Market Wizards.
Ja,
das ist, glaube ich, ne, Magier der Märkte heißt das, glaube ich, im Deutschen.
Genau, habe ich auch gesehen, ja.
Ganz, ganz geiles Buch. Also ist jetzt nicht so irgendwelche Einstiegsstrategien oder Exit-Strategien oder sowas beschrieben werden, aber man kann viel lernen von den Großen aus dem Business.
Viele Interviews drin, ne? Oder zum größten Teil.
Viele Interviews drin. Ganz geil. Also das würde ich jedem nahelegen, der in dem Bereich was machen will. Und wenn wir so ein bisschen mehr in den Trading-Bereich dann abrutschen, dann auf jeden Fall von Thomas Bukowski. Das Buch heißt Encyclopedia of Chart Patterns.
Ja, die habe ich auch stehen, die ist auch super.
Ja, das finde ich ein ganz super Buch. Und damit in Einklang, weil ich finde halt gerade auch diese Chart-Patterns zu traden, also diese Formationen zu traden, ist ein ganz simpler Trading-Ansatz, der mega gute Ergebnisse erzielt, wenn man das mit dem richtigen Money-Management kombiniert. Und da gibt es ein tolles Buch von Peter Brandt, das heißt Trading Commodity Futures with Classical Chart Patterns.
Okay, das kenne ich gar nicht,
Peter Brandt. Peter Brandt ist ein CTA, also ein Commodity Trading Advisor, der Managed Futures im Prinzip betreut, schon seit Jahren, sehr erfolgreich. Und der hat da mal über ein halbes Jahr ungefähr seine Performance getrackt, wirklich jeden einzelnen Trade, den er gemacht hat, da beschrieben, seinen ganzen Handelsansatz dargelegt, sein Risikomanagement erklärt. Und ich finde es eben immer hervorragend, etwas von jemandem zu lesen, der tatsächlich everyday in diesem Business unterwegs ist. Ja, also kein reines Schulungsbuch, sondern tatsächliche Erfahrungen von einem tatsächlichen Trader. Und er hat eben diesen Faktor Trading Plan, heißt das, glaube ich, bei ihm. Und da kann man unheimlich viel draus lernen und auch für sein eigenes Trading rausziehen.
Okay, das packe ich auch mit in die Shownotes. Ich denke ja immer, ich habe alle Bücher gelesen, die es gibt im Bereich Trading, aber das kannte ich zum Beispiel nicht. Sehr cool.
Okay.
Hast du ein Leitzitat oder irgendein Zitat, was dir besonders gut gefällt?
Auf jeden Fall. Also das, was für mich den absoluten Kern des Tradens trifft, ist ein Zitat von Curtis Faith. Ist Trade with an edge, manage risk, be consistent and keep it simple. was heißt wie, ja, handel mit einem Vorteil, hab dein Risiko immer im Griff, sei konsistent und halte dein Trading möglichst einfach.
Bricht eigentlich alles runter auf das, was es ankommt beim Trading, ne?
Ja,
Beinhaltet alles super. Das ist ein
absolut.
cooles
Der
Zitat.
beste Trading-Satz, den ich überhaupt
Ja,
gehört habe bisher.
sehr, sehr cool. Was bedeutet Erfolg für dich?
Ja, ich würde Erfolg nicht unbedingt monetär messen, sondern Erfolg bedeutet für mich eigentlich die Freiheit zu haben, mein Leben so zu führen, wie ich das möchte. Ja, mich keinen Zwängen unterwerfen zu müssen, mich frei entfalten zu können, niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Und eben mit meinem Lifestyle, den ich gerne pflege, auch noch vernünftig meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können und mir keine Gedanken machen zu müssen über die bunten Scheine, mit denen man Dinge kaufen kann. Ja.
Den besten Rat, den du jemals bekommen hast, kann im Trading sein, kann aber auch allgemein im Leben sein.
Der beste Rat, den ich je bekommen habe, der kam auch von meinem Vater.
Ja?
Der hat mal gesagt, Junge, lern irgendwas, was du an jedem Ort der Welt betreiben kannst.
Ah, das ist
Ja.
cool. Ja, das
Damit
zieht sich durch.
schaffst du dir die größtmögliche Freiheit, die größtmögliche Unabhängigkeit. Und das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch mein Leben. Das ist eigentlich das, was mir das Wichtigste ist.
Also lerne etwas, was du an jedem Ort der Welt betreiben kannst. War das so?
Ja, quasi so war das, ja.
Sehr, sehr cool. Und zu guter Letzt, wenn du den Zuhörern ein Rat mitgeben dürftest, welcher Rat wäre das?
Ein tradingbezogener Rat?
Gerne, gerne.
Mein tradingbezogener Rat wäre, vermeidet Geld zu verlieren.
Okay.
Ja, also ich würde jedem empfehlen, nicht unbedarft und ohne das nötige Grundwissen in den Bereich des Tradens einzusteigen. Ja, beim Traden, ich komme eigentlich aus dem Kampfsport, also ich habe 14 Jahre lang Vollkontakt-Kampfsport betrieben und ich finde, das ist immer ein schöner Vergleich. Kampfsport ist es so, man fängt irgendwann als Anfänger an, ja, man steigt gegen die ganzen Anfänger in den Ring und über die Jahre, über die man sich entwickelt, werden auch die Gegner, denen man gegenübersteht, immer besser. Das heißt, es ist eine ganz faire Geschichte. Man tritt gegen jemand an, der auf einem ähnlichen Level oder einem ähnlichen Niveau ist wie man selbst. Und genau das passiert beim Traden eben nicht. Ja, in dem Moment, wo ich in diesen Trading-Ring einsteige, als absoluter Neuling, da stehe ich den Jungs gegenüber, die schon 20 Jahre oder länger an der Börse sind und genau wissen, was sie tun. Und das macht dieses ganze Trading so riskant. Ja, wenn man sich überlegt, als absoluter Box-Neuling damals gegen Muhammad Ali in den Ring steigen zu müssen, da kann man sich überlegen, wie lange man da stehen bleibt. Ja, das ist einfach nicht lange. Und genau so ist es beim Traden auch. Und von daher, nehmt euch die Zeit zu lernen, ja, mit kleinen Risiken. Vermeidet diesen Zustand, dass entweder das Geld oder die Lust am Ende ist. Ja, das sind die Hauptgründe, warum Trader auf dem Weg verlieren oder auf dem Weg aussteigen. Ja, weil entweder die Lust am Traden vergeht durch die vielen Verluste. Oder aber, weil einfach das Kapital zu Ende ist. Und das gilt es am Anfang zu vermeiden. Ja, gebt euch selbst die Chance, Erfahrung sammeln zu können.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das als abschließende Worte, ja, so stehen. Dann bedanke ich mich herzlich für deine Zeit und das coole Gespräch. Hat eine riesen Freude gemacht mit dir, Martin.
Ja, gerne.
Und für die Leute, die noch mehr über dich erfahren möchten oder sich vielleicht auch für ein Coaching interessieren, wie können sie dich erreichen? Ich weiß deine Webseite www.daytradingcoach.de und magst du noch eine E-Mail-Adresse noch oder Facebook? Wie erreicht man dich?
Facebook ist auch Daytrading Coach, ganz normal. Und ja, per E-Mail, klar, aber am einfachsten ist es wirklich über die Website, da sind Kontaktformulare auch geschaltet und da kommt man auch direkt zu mir.
Okay, super. Dann machen wir den Sack hier zu und beenden die Folge hier. Danke für deine
Perfekt.
Zeit.
Super. Danke dir für das tolle Interview. Und ja, keep trading. Ja, gute Gewinne euch allen.
Alles klar. Und wenn du, lieber Zuhörer, noch Fragen hast oder Themen hast, die ich im nächsten Podcast besprechen sollte, dann schreib mir einfach eine Mail an julistradingtalk@web.de. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest bei iTunes. Lass mir einfach eine Bewertung da. Und ich wünsche dir alles Gute für dein Trading. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.